Ich habe Ihnen aber was mitgebracht, was Sie ganz unmittelbar in meinen Augen relativ bald betreffen wird und bei dem jeder wahrscheinlich seinen eigenen Gedanken dazu finden wird, wie er damit umgehen muss. Artificial Intelligence ist das Thema, über das ich sprechen soll, natürlich hauptsächlich Intensivmedizin mein Thema. Und die Frage ist immer, was ist künstliche Intelligenz? Wer kennt ihn? Sie sind alle wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Die, die über 40 sind, kennen Garry Kasparov, war seinerzeit einer der besten Schachspieler. 1985 war es überhaupt kein Problem für ihn, simultan gegen 32 Computer zu gewinnen. 1996 war es dann schon so, dass Garry Kasparov nur noch knapp gegen die Computer, die gegen ihn antreten mussten, gewinnen konnte. Und 1997 war es das erste Mal, wo Garry Kasparov keine Chance mehr hatte, gegen Deep Blue alleine einen Sieg zu erringen. Die Performance ist da verbessert worden, die Rechner wurden schneller. Und nachdem Deep Blue gewonnen hat, war man der Meinung, das menschliche Gehirn ist den Computern jetzt überlegen. Ist das schon künstliche Intelligenz? Nein, ist es natürlich noch nicht. Denn das war lediglich eine Brute-Force-Berechnung, aller möglichen Züge, die kommen, bis in eine gewisse Tiefe. Da war wenig Intelligenz dahinter, sondern der Computer hat nur gegen sich selbst verschiedene Züge ausprobiert und geguckt, welche dieser Züge am besten funktionieren könnte. Heute sind wir einen wirklichen Schritt weiter. Das ist eine Publikation, die von einer der Firmen von Google, DeepMind, stammt, bei denen Google Algorithmen gegeneinander selbst mehrere Tage Schach hat spielen lassen. Und diese Algorithmen haben an sich selbst die Taktiken des Schachspiels gelernt und waren nach 3 Tagen besser als jeder jemals lebende Schachspieler, der überhaupt existiert hat. Sie sehen auf der links unteren Seite die Elo-Zahl der Schachspieler. Der derzeit beste norwegische Schachspieler hat eine Elo-Zahl von knapp unter 3000. Und nach 3 bis 4 Tagen Üben des Computeralgorithmus gegen sich selber, war dieser Schachcomputer besser als der derzeit beste menschliche Spieler. Das Beeindruckende ist, dass man diesem Algorithmus nichts über die Taktik im Schach beibringen musste, sondern dass dieser Algorithmus dazu in der Lage war, gegen sich selbst so gut zu werden, dass kein Mensch jemals mithalten kann. Das Ganze ist auch für Shogi und Go gemacht worden, sodass auch da Computer heute besser sind als alle Menschen. Die Frage ist jetzt, ist künstliche Intelligenz wirklich besser als der Mensch? Ist das überlegen? Und eine dieser klassischen Domänen, wo das wahrscheinlich ist, ist die Bilderkennung. Wie viele Welten können Sie da sehen? Acht? Zehn? Zehn. Zehn ist richtig, weil unten rechts sind 3. Diese Algorithmen sind mittlerweile so gut, dass sie eine geringere Fehlerrate besitzen als die Menschen, die diese Welten erkennen sollen. Also Bilderkennung ist eine der klassischen Domänen der künstlichen Intelligenz. Noch keine wirkliche künstliche Intelligenz an sich, aber schon eine Domäne des maschinellen Lernens. Künstliche Intelligenzen sind heute so gut, dass sie auch in typischen Gebieten der Menschen gegeneinander gewinnen. Das ist das bekannte Beispiel von IBM Deep Blue. Deep Blue ist ein Superrechner, den man darauf trainiert hat, das Spiel Jeopardy spielen zu können. Jeopardy ist dieses Spiel, wo sie die Antwort bekommen und eine Frage stellen müssen. Und Deep Blue ist bereits vor mehreren Jahren so gut gewesen, dass kein einziger der Menschen mehr besser spielen konnte als dieser Rechner. Es gibt aber auch zwischenmenschliche Dinge, wo Computer mittlerweile sehr gut sind und über künstliche Intelligenz Vorhersagen treffen können. Einige von Ihnen haben vielleicht mal Tinder ausprobiert oder auch nicht. Wie finde ich den perfekten Partner? Es gibt künstliche Intelligenzen, die vorhersagen können, aus Konversation von 2 Menschen, ob es ein Match geben wird, ob die sich verstehen werden auf Dauer oder ob sie sich nicht verstehen. Der eine oder andere mag sich gewünscht haben, sowas hätte es schon länger gegeben. Künstliche Intelligenz hat also schon viele, viele Domänen, bei denen man sagen muss, dass sie besser ist als das, was wir können. Sie sehen hier unten dieses blaue Feld, Schach, arithmetische Lösungen, Autofahren, Übersetzungen, Go-Spielen. Da ist künstliche Intelligenz schon besser mit Menschen. Es gibt noch so ein bisschen steile Gebirge, wo künstliche Intelligenz noch nicht so gut ist. Künstliche Intelligenzen können noch keine Bücher schreiben, noch keine Wissenschaft machen. Sie können zum Teil bereits in der Mathematik Beweise führen und sowas wie Kunst ist natürlich noch weit weg. Bis aber dieses Land des Wissens überschwemmt werden wird durch künstliche Intelligenz, da sind wir gar nicht mehr so weit weg in meinen Augen. Wir sind zum Teil sogar so weit, dass die Menschen sich gegenüber der künstlichen Intelligenz bankrott erklären. Das hier ist der weltbeste Go-Spieler derzeit, der von seiner aktiven Karriere zurückgetreten ist, weil er sagt, selbst wenn ich heutzutage alle Menschen schlagen kann, Ich weiß genau, Computer sind besser als ich, spielen übermenschlich im Vergleich zu mir und ich werde da nicht mehr antreten, weil ich sowieso keine Chance habe. Es gibt auch echte Kritiker für künstliche Intelligenz, so wie Stephen Hawking, der sagt, wahrscheinlich ist das, was da gerade passiert, das Schlimmste, was uns als Zivilisation passieren könnte, weil diese Algorithmen uns irgendwann überrennen können. Sie sehen schon an diesen paar Beispielen, die ich Ihnen jetzt gebracht habe, dieses Thema ist mit sehr viel Emotionalität verbunden und der eine oder andere mag sich eher auf die Seite schlagen, dass er sagt, ich finde es gut, dass ich im Schachspielen nicht so gut bin wie Computer und die das können. Und andere mag es aber geben, die sagen, ich möchte von künstlicher Intelligenz nicht ersetzt werden. Ich glaube, wir können insgesamt nicht auf die Vergangenheit blicken und sagen, wir verzichten auf diese künstlichen Intelligenzen, weil man schon relativ sicher sagen kann, dass jede Technologie, die in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt wird, tatsächlich auch benutzt werden wird und insbesondere auch in der Medizin dann für uns nutzbar gemacht wird und auch verwendet werden wird. Im Prinzip ist die ganze Technik und die ganze Mathematik dahinter überhaupt kein Rocket Science, muss man sagen. Es gibt drei große Probleme, die sich mit künstlicher Intelligenz lösen lassen. Und alles, was ich Ihnen gezeigt habe, fällt über die eine oder über die andere, über den einen oder anderen Weg in eine dieser drei Methoden. Das eine ist das Clustering. Kann ich aus einer großen Zahl von Daten einzelne Gruppen herausbringen? Das zweite ist die Klassifikation. Ich suche nicht wie beim Clustering, ohne vorher zu wissen, wonach ich suche, sondern ich suche bei der Klassifikation nach zwei bestimmten Klassen und versuche aus bestimmten Features, also Eigenschaften zu sagen, das ist die eine oder die andere Klasse. Und das dritte ist das Curve-Fitting, wie so normale Regressionsmodelle, wo man versucht, über Zeitreihen oder über andere Dinge vorherzusagen, welche Kurve tatsächlich entsteht. Alle diese künstlichen Intelligenzen machen im Prinzip nichts anderes, als eine dieser drei Methoden zu lösen. Drei große Möglichkeiten gibt es, wie man künstliche Intelligenz programmieren kann und drei große Problemstellungen. Wenn ich Ihnen das gezeigt habe, dann haben Sie eigentlich auch schon alle Methoden, die es da in den Medien gibt, soweit verstanden. Das erste ist das sogenannte Supervised Learning. Beim Supervised Learning ist es so, dass Sie in dem blauen Kästchen links oben bestimmte Formen haben. Alle diese Formen haben Labels, also Bezeichnungen. Und Sie brauchen jemanden, der sagen kann, welche Form welche Bezeichnung hat. Mit diesem Wissen trainieren Sie ein Modell und können dann auf Testdaten eine Prädiktion machen, um dann zu sagen, diese Form ist ein Viereck und diese Form ist ein Dreieck. Beim Unsupervised Learning wissen Sie vorher nicht, welche Gruppen existieren, sondern Sie sehen, das sind Tiere, die haben verschiedene Farben und gehören unterschiedlichen Arten an. Und der Algorithmus sucht sich selber heraus, in welcher Beziehung sich diese Tiere ähneln. Hier zum Beispiel ist es so, dass der Algorithmus von selbst findet, dass die Fische alle ein bisschen anders sind wie die anderen Tiere. Es könnte aber auch genauso gut sein, wenn der Algorithmus anders beginnt und die Wichtigkeit der Information anders gewichtet, dass er sagt, ich nehme alle roten Tiere und setze die roten im Vergleich zu allen anderen Tieren. Sie wissen vorher nicht genau, was rauskommt. Und das Dritte, was medizinisch für uns wahrscheinlich das Wichtigste werden wird, ist das sogenannte Reinforcement Learning, was man am besten vergleichen kann mit der Maus im Labyrinth. Mit der Maus im Labyrinth, die ihren Weg durch das Labyrinth sucht und versucht, den Käse zu erreichen und dann aus Versuch und Irrtum lernt, den besten Weg zum Käse zu finden. Fangen wir an mit dem Supervised Learning, was das Einfachste ist. Sie wollen natürlich immer wissen, sind die Algorithmen der künstlichen Intelligenz besser, als wir Menschen das sind. Das ist eine Arbeit von einer chinesischen Arbeitsgruppe. Das darf Sie nicht überraschen. Erstens sind die Fallzahlen in China riesengroß. Da gibt es Krankenhäuser mit 10.000 Betten. Das heißt, Patientenrekrutierung ist kein Thema. Und zweitens nimmt man es euphemistisch ausgedrückt in China nur so ein bisschen Rücksicht auf den Schutz von persönlichen Daten. Das heißt also, wer da ins Krankenhaus geht, ist seine Daten los. Was die untersucht haben, ist in der pädiatrischen Klinik, können anhand bestimmter Features, also bestimmter Eigenschaften, Algorithmen besser vorhersagen, welche Krankheiten diese Kinder haben bei der Aufnahme ins Krankenhaus. Das ist die linke Seite. Haben diese Kinder Asthma, haben sie Enzephalitis, haben sie respiratorische Probleme? Und hat es dann verglichen mit unterschiedlichen Ärztegruppen, nämlich von Physician Group 1 bis 5, wobei 1 und 2 Junior Physicians waren und die erfahrenen Ärztinnen und Ärzte Gruppe 3, 4 und 5 waren. Und wenn Sie diese Zahlen vergleichen, werden Sie erkennen, dass quasi für alle Erkrankungsgruppen der Algorithmus auf jeden Fall mal besser als die jungen Ärztinnen und Ärzte waren und lediglich erfahrene Ärztinnen und Ärzte in der Diagnosestellung in dieser Situation überlegen waren. Also schon eigentlich ein sehr beeindruckendes Ergebnis, was da rausgekommen ist. Was man mit Supervised Learning auch machen kann, ich selber bin Anästhesist, Narkosetiefe vorhersagen. Das ist ein Modell, das ist vor 2 Jahren publiziert worden, wo man versucht hat zu errechnen, aus der Dosierung des Propofols, das ist das Hypnotikum, und des Remifentanyls, einem Opiat, und der Paso-Covarianten wie Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht vorherzusagen, wenn der Propofol-Perfuser so lang gelaufen ist mit dieser Einstellung und der Remifentanyl-Perfuser so lang mit dieser Einstellung gelaufen ist, dann müsste sich ein bispektraler Index, das ist ein Maß dafür, wie tief die Narkose ist, von XY ergeben und der Patient somit so tief schlafen. Sie müssen also die Narkosetiefe gar nicht mehr richtig berechnen, sondern Sie können erkennen aus den Werten der Medikamente, die laufen, wie tief die Narkose sein sollte. Das hier ist die Auswertung des besten Experiments. Die blaue Linie ist der tatsächliche Bisswert des Patienten. Die grüne Linie ist die Vorhersage des Algorithmus und Sie können schon erkennen, das ist perfekte Übereinstimmung. Ohne den Biss zu messen, können Sie genau vorhersagen, wie tief der Patient schläft, anhand der verabreichten Medikamente und einiger weniger Kofaktoren. Das sind Daten aus meiner eigenen Klinik. Wir haben versucht vorherzusagen, ob es möglich ist, Patienten zu erklären, ob sie einen Herzklappeneingriff überleben werden oder nicht. Und wir haben eine bessere Vorhersagequalität als der Euroscore alleine. Das heißt, wir können also mit einer relativ guten AOC von 0,4 dem Patienten vorhersagen, lass dich bitte bei uns operieren, du wirst den Eingriff überleben, und zwar trainiert auf unseren eigenen Datensatz. Oder sagen, die Operation könnte ehrlich eher gefährlich werden. Sie können auch sagen, wie Intensivstationsaufenthalt verläuft. Sie sehen hier an 200.000 Patienten ausgerechnet die Vorhersagequalität, ob ein Patient einen Intensivaufenthalt überleben wird oder nicht. Und man kann hochwahrscheinlich vorhersagen heutzutage, ob ein Patient lebend die Intensivstation wieder verlassen wird oder nicht. Sie können vorhersagen, welche Patienten Herz-Kreislauf-Stillstände in der nächsten Zeit im Krankenhaus haben. Eine höchst interessante Fragestellung. Man weiß seit ein bisschen weniger als 10 Jahren, dass die höchste Mortalität im Krankenhaus nicht auf der Intensivstation ist, sondern auf der Normalstation ist. 2/3 aller Patienten, die versterben, versterben auf der Normalstation. Eher unerwartet, und mit Algorithmen ist es heute an der AOC-Kurve erkennbar, besser vorherzusagen, als das die typischen Vorhersagemodelle wie Early Warning Scores machen. Die grüne Linie, die über einen Algorithmus errechnet ist, ist die beste, und dementsprechend könnte man die im täglichen Alltag verwenden. Unsupervised Machine Learning, das sind die Fälle, wo Cluster gebildet werden, woher man nicht genau weiß, was vorher wird, ist das, was im Moment von der Industrie am meisten verwendet wird, weil natürlich die Hoffnung ist, auch bei Patienten anhand von Big Data Analysen herauszufinden, ob es Patientengruppen gibt, die sich durch was Besonderes auszeichnen oder nicht auszeichnen. Ich gehe jetzt an diesem Beispiel auf die mathematischen Grundlagen nicht ein, aber man versucht zum Beispiel bei Sepsis-Patienten bestimmte Gruppen der Sepsis-Patienten zu erkennen, die zum Beispiel primär in ihrem kardiovaskulären System eingeschränkt sind oder ihrem pulmonalen System eingeschränkt sind oder wo die Sepsis sich hauptsächlich zum Beispiel aufs renale System auswirkt. Steckt noch viel Information drin, ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, wofür das tatsächlich klinisch verwendet werden soll, aber ist auch ein Ansatz. Das, was ich gesagt habe, was das Interessanteste ist für die nächste Zeit für uns ist, dass wir Behandlungsempfehlungen bekommen, dass der Algorithmus uns sagt, wie wir uns verhalten müssen in einer bestimmten klinischen Situation und welche Entscheidung besser ist, das sogenannte Reinforcement Learning. Und da ist die bekannteste Publikation aus Nature Medicine die Arbeit, bei der untersucht worden ist, ob Sepsis-Patienten, die sich im kardiovaskulären Schock befinden, am ehesten behandelt werden sollten mit einerseits Volumen oder andererseits Vasopressoren. Unter den Intensivmedizinern eine ewige Diskussion, ob der Patient eher Volumen oder eher einen Vasopressor braucht. Ich erspare Ihnen jetzt die mathematischen Details. Ich zeige Ihnen nur das Ergebnis, das nicht ganz leicht zu lesen ist. Achten Sie insbesondere bitte auf die linke Grafik. Immer wenn Farbe oberhalb dieser trennenden Linie ist, dann ist der Algorithmus besser als der Mensch, und der Algorithmus war viel besser als der Mensch. Was war der Unterschied? Menschen geben tendenziell eher Volumen, Computer geben eher Vasopressoren. Das heißt jetzt nicht, dass Volumen immer besser ist, aber in dieser spezifischen Patientenpopulation war das der Fall und das Ergebnis des Computers war besser als das, was der Mensch macht. Sie fühlen sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unwohl, weil ich Ihnen jetzt nur die Erfolgsgeschichte der künstlichen Intelligenz zeige und das noch nicht so ganz geschafft habe, so in die Relation zu setzen. Viele, viele Menschen haben vor künstlicher Intelligenz Angst. Und das Erste ist, dass man sagt, ich verstehe künstliche Intelligenz nicht, das sind irgendwelche Algorithmen, was soll ich damit anfangen? Eigentlich ist doch einleuchtend, dass ich mit meiner Erfahrung besser sein müsste als diese Algorithmen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir sind aber schon so gestrickt, dass wir in vielen Situationen überhaupt nicht mehr verstehen, was passiert. Bis 1995, wenn ich irgendwo hingefahren bin und auch jetzt nach Wien rein, hier in dieses wunderschöne Gebäude zu Ihnen, habe ich mich früher darauf verlassen, dass es eine Karte gibt. Ich hatte einen Atlas im Auto und habe mir jede Abbiegung, wo ich abbiegen wollte, mit dem Auto auf den Zettel geschrieben und den Zettel an das Lenkrad geheftet und bin dann immer dort abgebogen, wo ich das gedacht habe. Heute macht es kein Mensch mehr. Ich weiß nicht genau, wo das Billerothaus ist, setze mich aber ins Auto und verlasse mich auf mein Navigationssystem, steige ein und fahre, so wie die nette Dame das sagt. Eigentlich ganz einfach. Wissen Sie, wie Ihr Navi funktioniert? Der erste Schritt, den ich sagen wollte, Sie wissen wahrscheinlich nicht genau, wie es geht. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass GPS-Triangulation von Satelliten ist, dass Sie mehrere Satelliten brauchen, um einen eindeutigen Standort zu kriegen. ER4, das ist noch relativ einfach. Wissen Sie aber, dass die Entfernungen über relativistische Zeiteffekte gemessen werden, mit Atomuhren in den Satelliten, mit Atomuhren auf der Erde abgedatet werden? Das weiß man wahrscheinlich nicht so genau. Was man noch weniger weiß, wie findet dann der Rechner den Weg raus? Das Traveling Salesman Problem, ein NP-hartes Problem, was man nicht so einfach in endlicher Zeit am Computer lösen kann, sondern nur annähern kann. Also Sie sehen schon, da steckt ziemlich viel Technik und Know-how mit drin, was man nicht weiß. Sie haben vollkommen recht, Sie vertrauen, obwohl Sie gute Erfahrungen damit machen, Ihrem Navi natürlich nicht blind, weil das genau passiert, was Sie sagen, dass Ihr Navi Sie fehlleiten wird. Bitte nicht nach dem Navi fahren und Achtung Navi-Fehler. Das ist genau die Lebenserfahrung, die Sie haben. Und das hat natürlich künstliche Intelligenz auch. Sie haben aber noch mehr Ängste. Sie denken sich, Mensch, wenn diese Algorithmen jetzt besser sind, wird mich die künstliche Intelligenz irgendwann ersetzen? Und es gibt heute Fragestellungen, Dermatologie zum Beispiel, bei der die Erkennung, ob es jetzt hier um eine echte Neoplasie handelt oder irgendwas anderes, Computer bereits deutlich besser sind als echte erfahrene Dermatologen. Das hier ist die AOC-Kurve für eine Bilderkennung von verschiedenen Hautkrebstypen und die Dermatologen, das ist der grüne dicke Punkt und Sie sehen, der grüne dicke Punkt ist auf der rechten Seite der AOC-Kurve, also schlechter als dieser Algorithmus, egal wo Sie die Erkennungsschwelle für positiven, prädiktiven Wert und Sensitivität hinsetzen. Wenn das aber so ist, wollen wir wirklich ersetzt werden? Das finde ich von der Empfindung her extrem komisches Bild. Wollen wir diese junge Mutter mit dem Baby behandeln lassen in dieser verletzlichen Situation von einem Roboter? Ist das das, wonach wir streben? Ist es billiger? Ist es ökonomischer? Möchten wir das? Patienten wollen sicher nicht. Also Patienten möchten, und das ist im BMJ veröffentlicht worden, dass man endlich aufhören soll, diese blöde künstliche Intelligenz zu hypen und dass man doch bitte darauf Bezug nehmen sollte, dass Patienten lieber Empathie und Ärzte haben würden. Aber nichtsdestotrotz, die Angst, dass bestimmte Teilbereiche von ersetzt werden können, das kann ich Ihnen nicht nehmen. Das Dritte, und das ist die Frage, die überhaupt nicht geklärt ist, wer trägt die Verantwortung bei Fehlentscheidungen?
Der Konstrukteur.
Sind Sie sich ganz sicher? Also im Moment ist es klar geklärt, im Moment trägt für diese Entscheidungen, die gefällt werden, die Ärztin, der Arzt, keine Frage. Aber was passiert, wenn die künstliche Intelligenz besser wird? Würden Sie sich heute trauen, von einem dieser Supercomputer von Google, die besser Schach spielen als jeder Mensch jemals, dass Sie sagen, ich glaube, mein Zug ist besser als der vom Computer, mach was anderes? Und wenn Sie diesen Zug machen und der war falsch, tragen Sie dann die Verantwortung? Trägt es der Algorithmus? Und wenn Sie sagen, ja, ich mache wieder Computer, aber der Zug war dann falsch und es wäre was anderes besser gewesen, wer trägt da die Verantwortung? Man weiß es noch nicht und das ist was, was man rechtlich sicher noch abklären muss. Und was im Moment noch einfach ist, wo man glaubt, dass die künstlichen Intelligenzen schlechter sind als die Menschen, was aber irgendwann einmal überhaupt nicht mehr zu lösen sein wird, wenn die Algorithmen so gut sind, dass wir nicht hinterherkommen. 1982 waren wir wesentlich positiver. Das ist von Donald Fagen ein Lied, ich rate Ihnen mal zu googeln, ist ein schöner Song. A just machine to make big decisions, programmed by fellows with compassion and vision. Und das ist der eigentliche Witz, glaube ich. Es muss die Kombination sein aus diesen Algorithmen und es muss die Kombination sein. Und dann bin ich doch wieder ein bisschen bei der Supervision von Ihnen, davon, dass wir natürlich diese Algorithmen nutzen werden. Ich glaube nicht, dass Algorithmen uns als Ärztinnen und Ärzte ersetzen werden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Ärztinnen und Ärzte tatsächlich ersetzt werden, die in naher oder ein bisschen fernerer Zukunft auf diese Algorithmen verzichten, denn die werden für einzelne Bereiche, nach meiner Wahrnehmung, ein Tool werden, was irgendwann so wichtig wird, sodass wir uns davon nicht entfernen können. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt nicht zu viel Angst gemacht. Künstliche Intelligenz ist kein Ersatz für natürliche Blödheit. Insofern versuch mal besser in meinen Augen die Zügel ärztlicherseits in der Hand zu halten. Versuch mal, dass wir diese Methoden für uns selber nutzen, dass wir sie bestmöglich zum Wohle der Patientinnen und Patienten anwenden. Und geben wir dieses Wissen nicht an irgendwelche Firmen ab, lassen die die Zügel in die Hand nehmen und haben dann selber die ganze Sache nicht mehr im Griff. Herzlichen Dank fürs Zuhören.